Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Erste Folge, erste Sieben in 2025. Wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid und grüßen euch sehr herzlich aus Billund, Dänemark. WM-Einsatz für die erste Sieben, ja, das gab es so auch noch nie und unter besonderen Umständen, denn die Harting-Technologiegruppe hat ins Hotel Legoland zu einem großen Kundenevent eingeladen, rund um das Hauptrundenmatch Dänemark gegen Deutschland. Und kurz vor Busabfahrt haben wir Folge 29 aufgezeichnet, in einer dem Rahmen entsprechenden absolut top-deluxe besetzten Talkrunde. Mit Lars Christiansen, Erik Weyer-Rasmussen, Oliver Rogisch, Nils Thorbrücke und Mats Lind, also ein deutsch-dänischer Handball-Crossover. Nur einer fehlte, der erste Sieben-Cheftrainer, Schwalbe, klar, der muss sich in Erlangen aktuell um die Integration seiner Neuzugänge kümmern und war ausnahmsweise mal nicht mit am Start. Aber wir wären ja nicht die erste Sieben, wenn wir nicht einen mindestens gleichwertigen Interimscoach verpflichtet hätten. Christian Blackie Schwarzer. Das ist die erste Sieben, Folge 29, präsentiert von der Harting Technologiegruppe mit Bezirksmeister Westen und Weltmeister Schwarzer. Wir steigen ein mit der Vorstellungsrunde und Mats Lind, aktuell Geschäftsführer von Skanderborg Aarhus Handball. Die erste Sieben und Harting wünschen gute Unterhaltung.
Mats hat immer die ganze Profikarriere nur ein Trikot getragen, ne? von Aarhus, also sozusagen einmal Aarhus, immer Aarhus. Lars Christiansen, wenn der Platz vor der Campushalle nach dir benannt ist, dann weißt du, dass du eigentlich alles richtig gemacht hast, ne? In deiner Karriere. So hat es, ja doch, das meiste, das meiste auf jeden Fall. Ne? Deutscher Meister mit Flensburg, dreimal Pokalsieger, zweimal Europameister. Einmal Vize-Weltmeister, ne? Genau. Lange, lange Liste, ne? Er wird immer größer, größer und größer. Und heute sportlicher Leiter bei Kif Kolding. Nils Thorbrücke, der galt in seiner aktiven Karriere als der Tank vom Tönsberg, ne? Der Tank vom Tönsberg, das sagt vielleicht schon so ein bisschen was darüber aus, wie er seine Rolle gerade in der Defensive oder vorne am Kreis interpretiert hat. Heute als Geschäftsführer von GWD Minden muss er so ein bisschen mehr die feinere Klinge spielen, also im direkten Kontakt mit Partnern, mit Sponsoren. Da kannst du nicht so...
Ich überlege auch schon die ganze Zeit.
Ja, genau.
Also ich war eher der arbeitende Handballer, so wollte ich es nicht.
Genau. Und Erik hat es sogar geschafft, in Deutschland mit zwei verschiedenen Vereinen die Meisterschale zu holen, mit Gummersbach und mit Tusem Essen. Und 233 Mal hat er das Trikot der dänischen Nationalmannschaft getragen, schon angeklungen, 15 Jahre Trainer von Aarhus, dann hast du 3 Jahre Pause gemacht und bist jetzt Assistant Coach wieder in Silkeborg, also vom Chef zum Assistant, also sicherlich auch eine ganz...
Und mein Chef ist der Assistent von früher.
Genau, genau. Also ihr habt sozusagen die Rollen gewechselt. Bei Oliver Rogisch habe ich mir 2 Zahlen rausgeschrieben, die ihn sehr gut beschreiben. Detlef hat mir schon die Vorlage gegeben, 2007 und 497, das sind nämlich... ist die Anzahl der Zeitstrafen in 432 Bundesligaspielen. Also er war nicht nur hart zu sich selbst, sondern auch hart zu seinen Gegenspielern. Ich glaube, das können wir festhalten. Und mit Blackie Schwarzer zusammen holte er bei der Heim-WM 2007 den Titel. Heute Sportkoordinator bei den Rhein-Neckar-Löwen, aber nicht nur das, sondern auch Markenbotschafter des DHB, also des Deutschen Handballbundes, und zusammen eben mit Blackie damals den Titel geholt. Olli, fangen wir bei dir an. Heute das große Spiel. Metz sagt, wir brauchen viel Glück. Genau. Die Ergebnisse jetzt zuletzt, Deutschland-Dänemark, waren eindeutig. Wo liegt die Chance für Deutschland heute?
Ja, ich glaube, erstmal waren die Ergebnisse zu eindeutig. Dass wir ein bisschen Glück brauchen, da bin ich dabei. Aber ich glaube, du musst auch im richtigen Moment einfach da sein. Also wir müssen darauf hoffen, dass die Dänen heute nicht ihr bestes Spiel machen. Weil wenn sie das hinkriegen, dann wird es wirklich schwer. Aber wenn sie ein bisschen wackeln sollten und vielleicht vor der Kulisse auch ein bisschen Respekt haben und vielleicht doch ein bisschen nervös werden irgendwann mal, dann musst du als deutsche Mannschaft da sein und dann muss halt bei uns alles passen. Da brauchen wir Top-Torhüter, brauchen eine mega Abwehr, müssen auch mal in der ersten Halbzeit wach sein, was wir bislang nicht waren. Und wenn wir die beste Halbzeit hinzaubern und das Spiel eng halten können, dann ist sicherlich was drin. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn wir jetzt so da rausgehen, dann ja, von 10 Spielen gewinnen wir vielleicht 2.
Ja. Lars, ist das erste Turnier ohne Niklas Sandin und ohne Mikkel Hansen. Wie funktioniert das bei den Dänen?
Ah, ich würde sagen, das läuft unglaublich gut ohne die zwei. Ich glaube, Nikolaj Jakobsen hat auch den richtigen Wechsel auf den richtigen Zeitpunkt gemacht und auch Emil bereit gehalten für die Sache. Und man kann sagen, jetzt ist er auch mit schon einer von den Besten der Welt, finde ich, Emil Nilsson. Wie er im Tor steht, ist unglaublich. Er hat schon einen großen Respekt, auch die Gegner gegenüber. Und jetzt sieht man Thomas Arnoldsen, Pütlik, also die übernehmen schon von Mikkel Hansen. So, ich glaube, die Dänen haben den Wechsel richtig gemacht, auf den richtigen Zeitpunkt. Und das kann auch nur, und das wird auch nur besser, das glaube ich.
Blecki ist ja nicht nur Jugendkoordinator beim Handballverband SAR, sondern eben auch Jugendtrainer. Deswegen bist du heute der erste 7-Chefcoach. Blecki, wie sieht deine Strategie aus heute, der Deutschen gegen Dänemark?
Ja, wir haben ja eben gesehen, 10%. Ich glaube, manchmal reicht in so einem Spiel auch nur 1% Glück. Wenn man genau den richtigen, Olli hat es eben angesprochen, wenn man den richtigen Tag erwischt. Ich glaube, wir haben heute ganz andere Voraussetzungen bei der deutschen Mannschaft. Die war jetzt dreimal Favorit gewesen in den Spielen, die sie gespielt haben, ob gegen Polen, Schweiz oder gegen die Tschechen. Heute sagen die Ergebnisse, sind wir ganz klare Außenseiter. Und das kann ein Vorteil auch für die deutsche Mannschaft sein, dass sie heute in das Spiel gehen. Und ich habe es vorhin gesagt, es gibt nichts Schöneres für einen Handballer heute, bei 15.000 Fans in dieser Halle zu spielen und wenn auch nur eine kleine Chance zu haben und die dann zu nutzen. Und dementsprechend glaube ich, dass es heute ein anderes Spiel werden könnte, dass wir eine andere deutsche Mannschaft sehen, auch eine andere dänische Mannschaft, weil auch die dänische Mannschaft bisher von den Gegnern her, ja, das war eher übersichtlich. Und dementsprechend ist es heute mal so ein erstes Kräftemessen. Und ich glaube, die letzten Ergebnisse sprechen eher für Deutschland, weil wir haben im Endeffekt heute nichts zu verlieren. Und deshalb glaube ich, sehen wir heute ein sehr interessantes Handballspiel.
Metz, was mich nochmal interessieren würde, Lars hat über Mikkel Hansen und Niklas Landin gesprochen, aber Nikola Karabatic ist ja auch noch eine riesengroße Legende, der zum ersten Mal bei einem großen Turnier nicht dabei ist. Wo siehst du die nächsten Hall of Famer aktuell im Welthandball?
Well, of course, the obvious answer is Mathias Gissel, playing from Denmark, of course. But also I have to say, there's a massive respect for the German team in general. They also had the transition from bringing a lot of young players in the last years, and also we saw that in the last time in the Olympic final. So I'm just teasing a little bit about the enormous luck they must have tonight to have a result. But of course, there's a quite even game at some point. The next Hall of Fame is definitely Gisela, if he not already is a player that is a part of the Hall of Fame as well. And also say Usins in a couple of years also for the German team, really improving that team. And that's some of the players I definitely see.
Wir sehen ja eigentlich immer nur den Weg von Dänemark nach Deutschland bei den Profis. Jetzt am Ende dieser Saison oder vor der nächsten Saison werden wir den Weg sehen von Deutschland nach Dänemark mit Juri Knorr. Was glaubst du, könnte Dänemark ihm geben? Inwieweit könnte er sich hier verbessern in Aalborg?
Yeah, it's a quite interesting thing because we never saw that before. The big talent coming in from Germany to Denmark and also in the best years. It could obviously be that some of the older players coming to finish a career in Denmark at some point. I think Pommes came to Midtjylland. Pascal Hens coming to Midtjylland some years ago, but that was the final years of his contract. Maybe he will have an experience in Denmark as well. Now we see Joachim Knorr, which is, of course, could also be mentioned in Hall of Fame as well. One of the key players in Germany. And I think Aalborg is quite unique what they are experienced now. But we also saw that not all German will have success in that club. Very short-term, at least. We saw that. So I'm quite interesting to see Juri, and also a sign of the Danish league is improving year by year. But of course, also the economy in the Danish league also improving, that you now can compete with some of the German clubs as well.
Durch die Verbindung, Nils, mit SAH, mit Metz, hast du sicherlich noch mehr Input bekommen, noch mehr Einblick auch in die Strukturen in Dänemark. Deswegen die Frage an dich, wie konnte es passieren, dass die Dänen in Klammern 6 Millionen Einwohner, die Deutschen in Klammern 85 Millionen Einwohner wirklich mit Tempo 300 überholen konnten, was das Thema Handball anbelangt? Nochmal ein Fakt hinten dran, ne? Dreimal in Folge Weltmeister. Aus deiner Sicht?
Die Frage ist ja, wo haben sie uns überholt? Also ich glaube in der Spitze, und das hat Mats ja eben auch vorgestellt, wie der Weg hier ist, dass man die Talente für die Nationalmannschaft ausbildet. Das machen sie wirklich überragend und schauen, glaube ich, auch ein bisschen kulturell über den Tellerrand. Ne? Was ist das große Ziel, die Vision oben drüber, eine starke Nationalmannschaft? Auf dem Weg ist der DHB ja auch die letzten Jahre. Ich glaube, deswegen sind wir auch gut mit einer jungen Mannschaft unterwegs. Die Breite mit der ersten, zweiten Liga, vielleicht auch einer dritten Liga in Deutschland ist, glaube ich, noch stärker, wenn man sie vergleicht, die erste deutsche Liga mit der ersten dänischen Liga, dass das schon höherklassiger Handball ist. Aber das beschreibt so ein bisschen die Kultur, die, glaube ich, hier bei vielen Vereinen, wie Mats es auch vorgestellt, vorgelebt hat. Und in Deutschland ist es doch häufig, jeder macht noch sein eigenes Süppchen. Klar, zur Nationalmannschaft wollen wir alle Spieler abstellen und arbeiten da auch hin. Aber das ist tatsächlich schon, ich glaube, einfach das kulturelle Thema, was da oben drüber steht und dann den Ausschlag gibt.
Ja. Wie siehst du es, Erik? Du kennst natürlich auch beide Seiten durch deine Zeit in Gummersbach und Essen. Zum Beispiel, was das Thema Infrastruktur anbelangt, da seid ihr uns ein riesengroßes Stück voraus, oder?
Also ich war irgendwann in Flensburg, habe diese Themen diskutiert. Was ist der Unterschied? Und für mich war, und das ist ein bisschen langweilig geantwortet, aber für mich war das Entscheidende, dass in Dänemark, wenn du eine Sporthalle hast, da hast du auch eine Cafeteria. Und das heißt im Prinzip, dass die Kinder kommen zu Handball, dann bleiben sie 5, 6, 7 Stunden da, dann gucken sie, was die anderen so machen, das wird ein Teil von ihr Leben. Und deshalb werden sehr, sehr viele Dinge auch automatisch vom Abgucken der anderen. In Deutschland, da habe ich auch eine Jugendmannschaft trainiert, da kommt man in irgendeine Schulhalle, da geht man rein, vielleicht man hat sogar den Schlüssel dazu, und wenn man fertig trainiert hat, dann geht man wieder nach Hause. Das macht einen Riesenunterschied. Dazu kommt übrigens auch, dass wir in Dänemark sehr, sehr viele Spiele im Fernsehen haben. Das heißt, die jungen Leute, sie sehen so viel Handball und können sich so mit beschäftigen, wie andere das Spiel spielen, dass es zu dem geführt hat, was es heute ist. Und da gibt es eine andere Sache, wenn ich ein bisschen unverschämt sein darf. In Deutschland, da hat man also sehr viele Klischees. Und das habe ich schon als Bundesliga-Trainer empfunden. Man hat so bestimmte Sachen, deutsche Tugende, laufen und kämpfen. Ne? Und zum Beispiel, ich mache heute meiner Mannschaft ein Kompliment. Die Mannschaft hat gut gekämpft. Und so weiter und so weiter. Und vor allem, mach, was du kannst. Das ist so ein Wort, das man immer wieder in Deutschland hört und in der Jugend. Entwicklung. Da ist es so entscheidend, dass man auch das macht, was man nicht kann. Es geht gerade darum, das zu machen, was man nicht kann, damit man sich entwickelt und dass man erforscht und kreativ sein wird. Und da denke ich, dass sehr oft die deutsche Art und Weise, es zu tun, die wird einschränkend für mich mit dem, was ich gesehen habe als Jugendtrainer und als Bundesliga-Trainer.
Ja, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, was Erik sagt. Der Umgang auch mit einer Fehlerkultur. Ich bin ja auch Jugendtrainer jetzt. Und das ist das, was Erik erzählt. Ich höre mich ja viel um und gucke auch viel und versuche mich natürlich auch an dem dänischen Beispiel zu orientieren bei dem, was ich mache. Und ich zwinge zum Beispiel die Kinder zu Fehlern im Training, weil ich weiß, sie können es noch nicht, aber die tun sich so schwer damit, Dinge auszuprobieren, die sie noch nicht können. Da hat aber auch was mit der Erziehung. Wir erziehen ja die Kinder dazu, keine Fehler zu machen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man machen kann, dass man Kinder nicht machen lässt und einfach ausprobieren lässt, sondern man sagt, du musst das so und so machen. Ja, und deshalb muss ich dann auch Kinder im Training zu Fehlern zwingen, damit sie bereit sind, mal ja, aus einer Komfortzone rauszugehen und halt Fehler zu machen und auch lernen, dann damit eben umzugehen. Ne?
Olli, du nix?
Definitiv. Also ich habe mit Nikola Jakobsen ja lange zusammengearbeitet und ich glaube auch, dass es auch darum geht in Deutschland, da willst du sehr schnell eine Taktik vorgeben. Du willst als Mannschaft stark werden, du willst Titel gewinnen. Auch im Jugendbereich gibt es Trainer, die sind super ehrgeizig. Jetzt reden wir darum, dass wir Spieler entwickeln wollen in Dänemark, die irgendwann mal Nationalspieler werden. Und das ist in Deutschland, hinkt man da vielleicht manchmal hinterher. Wir fangen sehr früh an mit Krafttraining, mit Dingen, die, glaube ich, in dem Bereich noch gar nicht so wichtig sind. Lass die Jungs Handball spielen, lass die sich entwickeln, lass die sich individuell besser werden. Wenn ich die Wurfqualität, Passqualität bei den Dänen in der Jugend anschaue, da sind die meilenweit weg, weil sie individuell einfach besser sind. Und bei uns steht so das übergeordnete Titel zu gewinnen, auch in der Jugend manchmal im Vordergrund und vielleicht auch, dass der Trainer sagt, hey, mit der Mannschaft muss ich jetzt deutscher Meister werden in der A-Jugend. Aber eigentlich geht es darum, einen Spieler zu entwickeln, der bei den Rhein-Neckar-Löwen oder der Nationalmannschaft irgendwann mal top ist. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied.
Ihr könnt euch auch gerne beteiligen, wenn ihr wollt. Auch wenn, also, wenn ihr Input habt, Einwürfe habt oder auch Fragen. Ganz simpel, weil es ja schon irgendwie auch eine sehr vielschichtige Geschichte ist, wie ich finde. Also die Frage ist halt, wie ändern, was tun? Du hast den Blick ja auch gehabt in Deutschland ganz, ganz lange Jahre, jetzt in Dänemark. Also was Blecki und was Olli gesagt haben, ist ja eher etwas, was das Mindset anbelangt. Kannst ja auch nicht von heute auf morgen sagen, so, jetzt dürft ihr Fehler machen und jetzt macht mal locker. Damit ist es ja nicht getan. Was ist aus deiner Sicht der Lösungsansatz, Lars?
Ja, aber ich glaube, die haben völlig recht. Also erstens fängt das bei den Trainern an, dass man die Trainer auch mal auch so sagt, dass es wichtig ist, dass die Spieler davon lernen, dass die sich natürlich verbessern sollen, aber auch akzeptieren sollen, dass die Fehler machen. Ich habe immer selber sehr viel Spaß am Handball gehabt. Für mich war das wichtig. Und ich habe wirklich auch manchmal auf die Fresse gekriegt, auch von Erik und so, wenn du irgendwas versucht hast. Aber irgendwie, glaube ich, hat das auch mir zu das gebracht, wo ich bin. Ja, aber das ist ja auch völlig fair. Er wollte mir auch natürlich auch die Freiheiten geben, natürlich. Und ich glaube, das hat mich so als Spieler entwickelt, aber auch als Mensch. Und ich glaube, da hat der Trainer einen sehr großen Einfluss auf, wie die Spieler irgendwie da hinkommen irgendwann. Ja.
Und was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor ist, was hier in Dänemark noch ein bisschen anders ist, die Kultur der Eltern auf der Tribüne. Am besten wäre es ja, Jugendhandballspiele ohne Eltern zu machen. Ja, hört sich ein bisschen komisch an, aber du bräuchtest auch gar keinen Schiedsrichter. Weil die Kinder, die Jugendlichen, die regeln das normalerweise untereinander. Die sagen, wann ein Foul ist, die sagen, wer den Ball ins Ausgespielt hat. Das kriegen die Kinder alleine hin. Das größte Problem, deshalb weiß ich jetzt nicht genau, wie es in Dänemark ist, aber ich glaube, es ist anders. Aber in Deutschland ist es ganz, ganz schlimm. Die Eltern auf der Tribüne, die dann gegen die Schiedsrichterin oder gegen den Schiedsrichter gehen oder gegen die Spieler gehen, auch aus der eigenen Mannschaft. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Unterschied zu hier in Dänemark.
Ein Punkt, den ich auch kennengelernt habe, als ich bei Mats war und auch in Island mal eine Erfahrung eingeholt habe, ist der gesellschaftliche Wert für Sport. Der ist in Deutschland vorhanden, der ist aber gerade auch bei den skandinavischen Ländern durch einfach ein gesundes Bewusstsein, sage ich mal, so geprägt, dass es in der Schule von Anfang an viel größeren Raum nimmt. Dann sind mehr Kinder und Jugendliche beim Handball. Und auch die Unterstützung von Infrastruktur, wie sind Sportlehrer wo angestellt, da sind wir in Deutschland wirklich, ich habe es eben gesagt, Kultur ist, glaube ich, das größte Thema, was wir am Ende wieder haben, wirklich inselmäßig unterwegs und auch was Zusammenarbeiten angeht. Und da sind die Dänen wirklich moderner unterwegs, als wir gerade noch in Deutschland, meiner Meinung nach.
Aber also das ist nicht nur eine Frage an euch, wie gesagt, auch an euch. Genau, warte, wir holen mal das Mikro mit.
Jo, danke. Mich würde mal interessieren, ob euch in Dänemark eine Halle bekannt ist, in der es Wachsverbot gibt.
Jetzt kommt Erik.
Übermorgen bin ich im Fernsehen und da sollen wir, ist ein Morgenprogramm, und da diskutieren wir Harz. Und als ich in Gummersbach war, erinnere ich mich immer noch ab und zu, da hat ein Hallenwart das Licht ausgemacht. Ich habe auch festgestellt, manchmal der Hallenwart ist rumgelaufen, hat in den Taschen geguckt, um festzustellen, so nein, so sowas haben wir nicht, aber das habt ihr viel.
So, ich hätte eigentlich zwei Fragen. An den robustesten Spieler erstmal, an Oliver. Wenn du morgens aufstehst, du hast so lange Handball gespielt, wenn du morgens aufstehst, was tut am dollsten weh? Ist das Knie, ist das Hüfte, ist das die Schulter?
Also ich muss sagen, ich habe ja dann die Hälfte meiner Karriere nur noch Abwehr gespielt und das hört sich jetzt doof an, aber im Endeffekt war ich ein halber Spieler in dem Moment. Also eigentlich geht alles ganz gut. Ich habe ein paar Blessuren. Ich weiß nicht, ob man das jetzt zeigen kann. Die Finger. Die Finger sind ein bisschen krumm, weil da so ein paar Kreisläufer drin hängen geblieben sind. Jetzt wieder zum Thema Harz. Ja, zu viel Harz am Ball, Finger hängt. Deswegen, also Fingermodel werde ich keins mehr. Ansonsten geht es mir relativ gut, muss ich sagen. Ich habe ein paar Kilo zu viel auf den Rippen. Wenn die wieder unten sind, bin ich ganz, ganz zufrieden. Und die Wintersaison zum Skifahren, die animiert mich dann wieder Sport zu machen. Von daher, glaube ich, bin ich ganz gut durchgekommen. Die ältere Generation, ohne jetzt respektlos zu sein. Also wir haben ja schon Top-Physiotherapeuten, Top-Ärzte gehabt. Wir haben, die Hallenböden waren deutlich weicher. Und die Generation vor mir, glaube ich, die hat es ein bisschen härter getroffen. Wenn ich teilweise da Leute sehe, Heiner Brandt, Martin Heuberger, die haben alle Hüftschäden, die laufen nicht gerade. Von daher habe ich Glück gehabt und kann relativ gut die Treppen runter morgens.
Ja, sehr gut.
Zweite Frage?
Zweite Frage, es geht in die Runde. Jetzt haben alle Beteiligten ja hinter den Kulissen zu tun, in Management, Zahlen, Daten, Fakten was zu tun. Und mich würde es interessieren, die Einstellung. Also man sagt bei den Handballern immer, sie sind nahbar. Ne? Also nahbar als Fußballer zum Beispiel und an den Konstrukt. Und wie die Einstellung dazu ist, zu diesen Investgeldern und was in, ich sag mal, in dieser anderen Sportart, in Fußball zumindest ausgegeben wird, wozu man bereit ist als Sponsor, was Gehälter gezahlt werden und was für eine große Schere es zum Handball gibt. Ja? Wie ist die Einstellung? Würde man sich mehr davon wünschen, dass es mehr in ein Business geht? Findet man das gerade genauso gut, so wie es jetzt ist, dass es noch bodenständig ist und nicht so hohe Gelder gezahlt werden an Gehälter, was Abwerben von Spielern angeht, dass es da noch um andere Werte geht? Wie ist die Einstellung von euch zum Thema jetzt, was Fußball angeht, was die Gehälter angeht oder was an Geldern überhaupt allgemein in diesen Thema Sport dann, was für große Unterschiede dafür geben würde?
I think that individual from club to club, we have no intention of becoming more like a football. We want our players to be present and available for all sponsors. It's also a matter of our sponsors, no matter how much money or how much they invest in the club. Everyone is alike. We need both the big sponsors, but all the small sponsors as well. So I think that's one of the unique features of handball, both that the players is available, but also that sponsors is becoming part of a unique network. And if you want to be elevated to some part of a higher sponsor than another, then you can choose the football environment. But I think that's a cultural thing that we must protect handball-wise. I think that one of the unique features that we have.
Vielleicht kann ich ein bisschen aus der Praxis berichten. Ich durfte ja auch an 4 Olympischen Spielen teilnehmen, wo du dann eben mit anderen Sportarten auch in Kontakt kommst. Und deshalb, ich habe das abgeschlossen, das Thema, mich über Fußball aufzuregen, mir darüber Gedanken zu machen, weil die leben in ihrer eigenen Welt. Wir müssen gucken, wo sind wir in der restlichen Sportwelt aufgestellt. Und da denke ich, haben wir eine sehr, sehr gute Rolle, die wir spielen können. Auch jetzt die Einschaltquoten im Fernsehen zeigen wieder, ich glaube, zwischen 4,5 und 6,5 Millionen Zuschauer hatten wir gehabt. Und dann fährst du zu Olympischen Spielen und dann sitzt du in der Mensa neben einem Ruderer, der von 800 € Sporthilfe im Monat seinen Lebensunterhalt, dann hat er vielleicht das Glück, noch irgendwo in eine Firma zu haben, wie vielleicht Harting, die sagt, Mensch, wir geben dir nochmal 1.000 € im Monat als Unterstützung. Und das sind dann die Sportarten, die für Deutschland die Goldmedaillen gewinnen und wo die Politik sich hinstellt, hier unser Sportsystem, da sind die Sportarten, die gewinnen für uns die Goldmedaillen. Und das sehe ich eigentlich so als größtes Problem an bei uns in Deutschland. Fußball ist outstanding, das muss man einfach so sagen. Ich würde mir nur wünschen, jeder Fußballer holt sich einen Partner, eine Sportlerin oder einen Sportler aus einer anderen Sportart und gibt dem, was weiß ich, 500 € im Monat Unterstützungsleistung für die Top-Sportler, sowas. Ja? Und dann müssen wir einfach grundlegend, da hat Nils gerade schon gesagt, die Kultur, die Wichtigkeit des Sports in Deutschland wird immer groß dargestellt. Aber die Politik ist nicht bereit, dafür Geld auszugeben. Wenn wir nicht Partner und Sponsoren hätten, wie jetzt hier Harting und andere Partner, die bereit sind, in den Sport zu investieren, unser Sport wäre noch schlimmer am Boden. Ich meine, wir haben ja jetzt wieder die Diskussion rund um die Olympischen Spiele gehört, wie schlecht unser deutsches Sportsystem aufgestellt ist. Und dem bleibt dann auch nichts mehr hinzuzufügen, sondern da muss von politischer Seite her, muss sich da was tun, damit sich da einfach was ändert. Und ich glaube, auch hier in Dänemark ist da auch vom Staat her, wird der Sport, glaube ich, mehr unterstützt, wie es in Deutschland ist. Und das ist einfach der himmelweite Unterschied. Ne?
Aber Erik, wie hat sich das in Dänemark oder überhaupt in Skandinavien entwickelt, also die Bedeutung des Sports? Wie ist das vonstatten gegangen? Also da sind ja nicht die Sporthallen vom Himmel gefallen, sondern das muss ja auch ein Progress gewesen sein.
Erstens würde ich sagen, ich bin eine Legende. Und ich habe gerade ich war gerade 2 Stunden mit 75, über 70-jährige Frauen und Männer, und da war ich noch mehr eine Legende. Die kannten mich alle. Weil damals, als ich gespielt habe, erstens hatten wir so ganz kurze Hosen an, aber wir konnten sie tragen. Da war ein Körper. Die hatten wir. Und all die da saßen, sie haben ja uns permanent gefolgt, weil wir hatten einen Fernsehsender. Und das bedeutet, dass man war ja Mittelpunkt als Sportler in der Nationalmannschaft damals. Heute ist es im Wettbewerb mit so vielen anderen Dingen, sowohl aus dem Sportbereich wie alle anderen. Ich denke, dass die Sporthallen in Dänemark sind ja nicht taktisch gemacht worden. Das ist ja, weil jeder Ort hat seine 2 Sporthallen, und die haben man ja aufgebaut, damit dass die Jungs und Kinder in der Stadt oder in diesem Dorf irgendwo Badminton spielen können und Handball und Fußball und so weiter. Das wird ein Mittelpunkt im Sport, das wird ein kultureller Mittelpunkt, und deshalb werden ja so viele gebaut. In Kopenhagen haben sie die gleichen Probleme, wie ihr in Deutschland habt oder wie die anderen Großstädte auch haben. Aber für uns ist es eine Frage, Handball ist Kultur in Dänemark, und wir haben diese Kulturstellen, wo sie hinhört.
2 Punkte. Ein Punkt, das, was Erik gesagt hat mit dem Fernsehen, da glaube ich dran. Lars, du schuldest mir noch für 2 Glasvasen und eine Glastür, weil meine Kinder dich immer nachgemacht haben im Wohnzimmer mit dem Handball. Genau. Und dann auch eine Frage an euch allen. Man spricht gerne von dem 8. Mann. 15 Jahre bin ich in der SG als Dauerkarteninhaber. Da ist der 8. Mann auch das Trikot. Aber was ist es bei der Mannschaft? Was ist es, was der Unterschied ausmacht? Das würde mich mal interessieren.
Ja. Also ich kann ja mal anfangen. Also ich habe ja schon mal das Erlebnis gehabt, ein WM-Finale zu Hause zu spielen in Deutschland, in der Köln Arena. Und das ist, glaube ich, schon so diese extra 10-15% an Motivation. Also du weißt, du gehst raus, die komplette Halle steht hinter dir. Du weißt auch, auf den Schiedsrichter kommt auch ein gewisser Druck. Das ist vielleicht auch noch ein kleiner Vorteil. Und wenn das nicht zu viel Druck für dich wird, zu sagen, ja, die sind alle hinter uns und das ist jetzt riesengroß, dann ist es die 10%, die dich extra pushen. Natürlich kann es auch genau andersrum sein. 15.000 Leute sind da, das ist ein brutaler Druck. Ich glaube, das kommt wieder auf die Mentalität der Spieler an. Nimmst du das als Druck auf, oder ist es für dich einfach, gibt's dir Flügel und sagt dir, hey, wow, das ist das Beste, was wir erleben können. Und wenn du mit der Einstellung reingehst, und ich habe jetzt die Dänen auch erlebt, die sind sowas von locker, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es für sie Druck ist. Also das wird sie beflügeln, und den Schiedsrichter wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen beeinflussen.
Ja, es kommt auch eben auf die Struktur, Altersstruktur so ein bisschen drauf an. Ich sag mal, ich war jetzt beim Finale in Köln, war ich 38, und hatte schon ein bisschen was erlebt. Wenn da jetzt aber ein Spieler mit 21 vielleicht einläuft und der die Erfahrung noch nicht gemacht hat, solche Spiele schon zu spielen, auch in einer fremden Halle mit den Zuschauern gegen dich, so wie es heute für die deutsche Mannschaft sein wird. Und die deutsche Mannschaft ist halt jung. Es ist halt die Frage, wie geht jetzt jeder Spieler? Olli hat es gerade gesagt, du musst es halt als was Schönes und Positives sehen. Ja, weil dafür gehst du ja, um solche Spiele wie heute spielen zu können, gehst du Woche, Tag für Tag, Stunde für Stunde in die Trainingshalle, um genau das erleben zu können. Und viele Leute würden dafür ganz, ganz viel Geld bezahlen, um sowas mal erleben zu können. Und die Jungs müssen das genauso sehen, dass sie privilegiert sind, heute so ein Spiel hier in Dänemark spielen zu dürfen, weil für einen Sportler gibt es nichts Schöneres.
Ich hätte 2 Fragen. Einmal an dich, Erich. Was macht man als Trainer, wenn eine Nationalmannschaft 3 oder 4 Spiele hintereinander die erste Halbzeit verschläft? Wie stellt man die richtig für das nächste Spiel ein? Und die Frage an alle Spieler: Was nimmt man dabei auf? Wie geht man da mental mit um? Und was macht man denn, wenn man nach 5 Minuten oder 10 Minuten merkt, es geht schon wieder in die falsche Richtung? Was hat man da für Möglichkeiten als Trainer?
Das war keine einfache Frage. Aber sicherlich ist es so, wenn man das 2-mal, 3-mal erlebt hat, steht jeder mit dem Gefühl, dass jetzt passiert es wieder. Das heißt, man muss ja eine Änderung vornehmen. Und sehr oft ist es viel einfacher im Handball oder als Trainer, Änderungen zu machen als Verbesserungen. Und deshalb würde ich ja in so einem Fall unsere Art und Weise, wie wir uns warm machen oder was auch was ich immer, sodass wir alle sicher sind, aha, das ist es ja, weil wir uns falsch warm gemacht haben. Jetzt hauen wir uns ein bisschen mehr auf die Schnauze, bevor das Spiel beginnt oder was weiß ich. Man muss ja nur irgendetwas finden, wo jeder glaubt. Kennst du Jumbo? Ja, der Elefant mit dem großen Ohren, der fliegen kann. Ja? Und der Jumbo kann fliegen, solange dass er diesen Feder im Schnabel hat. Ja. Und eines Tages, als er da oben irgendwo rumfliegt mit diesem Mauser auf dem Rücken, dann verliert er seinen Feder. Und auf einmal kann er nicht fliegen. Und die stürzen zum Boden und irgendwann versucht er, die Maus da im Ohr zu rufen, hey, es war nicht deshalb, dass du geflogen hast. Und das, so ist es ja mit einer Mannschaft. Man muss irgendwas finden, wo man sich einigen kann. Ja, das ist es. Und es muss etwas Neues sein. Du kennst noch Jumbo, oder? Ja, ja. Oder Dumbo. Nein, Dumbo heißt er. Dumbo, Entschuldigung, Dumbo.
Ich würde gerne noch mal auf ein Thema kommen, was wir gestern Abend schon in kleiner Runde hatten, das Thema Team Spirit, Team Building. Wie kann man als Mannschaft erfolgreich sein? Wie schafft man es, als Team erfolgreich zu sein? Metz, wir haben jetzt von Erik schon gehört, dass er offensichtlich in Teamansprachen sehr kreativ war. Ne? Was würdest du im Rückblick sagen, was hat Erik ausgezeichnet? Waren seine Maxime, um erfolgreich zu sein?
I think Erik holds the world record for the fastest team timeout as well. So when things doesn't add up, maybe because of no video before the game, then I think it's the world record for I think 10 seconds in a game in Denmark as well. So it is of course you're making your own a new reality now after he is in. In the new club, of course, it's quite interesting to see. And I also know that the players are thinking at some times because the Dumbo story. I know that my German is not the best, but I didn't understand anything about it.
Nein, ich denke, es gibt es gibt viele Unterschiede zwischen den Trainern. Es gibt auch große Unterschiede zwischen die deutsche Art und Weise und die dänische Art und Weise, wenn wir zur Teamführung kommen. Also ich habe das persönlich so, dass in meiner Mannschaft existiert nicht der jüngste Mann tut irgendetwas. Auf diesem Konferenz in Berlin, da hat ein alten Bundestrainer da mal die Hand gehoben und gesagt, er finde es gar nicht so schlecht, dass man einen Prügelknabe in der Mannschaft hat. Weil dann die an der Spitze sind in dieser Hierarchie, dann kämpfen sie nicht miteinander, sondern sie machen nur ihm zu Sau. Das war ja früher so. Das war ja eine Art und Weise, wie man gemeint hat, dass eine ganz starke Hierarchie, wo man sich erst nach oben kämpfen muss, und irgendwann kommt man dahin und dann kann man die anderen auf den Kopf hauen. Das war ja so die Philosophie von früher. Ich glaube sehr daran, auch in der Zeit, wo ich MS gehabt habe, dass es gibt nicht, dass der ältere Spieler mehr zu sagen hat als der jüngere Spieler. Derjenige, der etwas Vernünftiges zu sagen hat, soll es verdammt nochmal sagen. Und dass man kommt mit Anxiosität, dass man in der Nachbarschaft gespielt hat, dass man alt ist oder dass man vielleicht eine starke Persönlichkeit ist, das gibt einem nicht das Recht zu sagen, sollen wir jetzt vier rechts oder vier links oder wie auch immer. Es soll die Qualität hinter den Überlegungen, die entscheidend ist. Und so soll man auch Respekt voreinander haben, nicht wegen Alter, sondern was hat man wirklich drauf.
Mhm. Cool. Ja. Olli, du vielleicht mit deinem Background mit Nikolai?
Ja, ich habe ja auch einige Trainer erleben dürfen. Juri Schewtsow damals in Essen war natürlich so der Soldat, der vorgegeben hat und alle sind hinterhergerannt. Wir haben alle dran geglaubt, wir waren auch erfolgreich, aber es geht halt auch anders. Nikolai Jakobs ist ein Trainer, der es unglaublich gut schafft, die Jungs zu sich zu holen, fast Kumpelart oder freundschaftlich. Und im nächsten Moment zieht er eine klare Linie, dann ist er der Trainer. Und dann schafft er das aber auch. Und das haben wir bei den Rhein-Neckar-Löwen über lange Jahre super hinbekommen. Er war mit Mallorca, also als Cheftrainer einer Bundesligamannschaft. Könnt ihr euch vorstellen, nach der Saison, Mannschaft fliegt los, Halligalli, gibt Gas und wirklich Party und auf einmal sitzt der Cheftrainer da. Und wenn das akzeptiert wird, sagt es viel darüber aus, was für ein Typ Nikolai war. Und das hat bei den Löwen super funktioniert. Und ich sehe es ja auch in der Nationalmannschaft. Also ich glaube, so nah wie er bei den Spielern ist, dass er mit den Tischtennis spielt, dass er mit den Karten spielt oder einfach auch nahbar ist. Das hinzukriegen ist alle Jahren wert. Und ich glaube, da tun wir uns vielleicht in Deutschland manchmal ein bisschen schwer, dass wir so diese klare Struktur, dieses Lehrerhafte sein wollen. So, wir geben vor, das ist die Taktik und du lässt die Jungs auch nicht mitreden. Und in meiner neuen Rolle jetzt sehe ich es ja auch. Also wenn wir in der Geschäftsstelle sitzen mit 10, 12 Leuten und da sitzt der junge 18-Jährige da, der gerade sein Praktikum macht und er kriegt den Mund nicht auf, dann sage ich auch so, hey, du kannst genauso was sagen wie die anderen. Und genau das ist es ja auch. Egal wie alt du bist, wenn du was Sinnvolles hast und was dazugeben willst, dann mach den Mund auf und sag's. Und ich halte viel von einer flachen Hierarchie und ich glaube, das kriegen die Dänen ganz gut hin und wir aber aktuell aber auch.
Nils, du als Geschäftsführer von GWD Minden natürlich auch der enge Austausch mit deinem Coach, mit Aaron Zierke. War's, als er seinen ersten Tag bei euch hatte oder vielleicht auch im Vorwege so, dass du ganz klar auch ihm aufgezeigt hast, das sind Werte, für die du bitte einstehst und die du reklamierst für alle?
Na, erstmal müssen wir ja sagen, dass Aaron durchaus ein paar Jahre älter ist als vielleicht schon der durchschnittliche Trainer in der zweiten Liga oder in der ersten Liga. Aber am Ende, das haben wir eben gehört, es gibt nicht alt und jung, es gibt nur gut oder schlecht. Und ich glaube, das Wichtigste auch bei Führungsrollen, wir haben eben gerade schon verschiedene gehört, ist, dass sie authentisch gelebt werden. Und Aaron wird jetzt nicht hochmodern, innovativ mit der Generation Z sprechen, aber er muss es authentisch machen und die Jungs müssen sehen, dass er sich auf diesem Weg mitbewegt. Und das tut er. Und das macht er gut. Und genauso ist ja auch, dass diese junge Generation ja auch nicht sagen muss, die Alten haben gar kein Recht mehr. Ja. Und dieses Zusammenspiel irgendwo hinzubekommen, ich glaube, das ist viel Erwartungsmanagement, viel wert, welche Rolle, welcher Spieler ist auch bei uns, in welchem Stadium gerade, welchen Schritt möchte er als nächstes machen, ist das Ziel das gleiche, was wir als Verein haben. Wenn da viele ja Fits da sind, dann geht ein Weg auf und ich glaube, das ist bisher zumindest in der Hinrunde auch uns ganz solide, hat das funktioniert und es wird auch sicherlich, und auch die Trainer hatte ich, die waren noch alt und da werde ich mich nicht noch, da werde ich mich wirklich dran erinnern, ich habe hinten gespielt, mein Kumpel hat vorne gespielt, wir haben in der gleichen Wohnung gewohnt, haben wir hinten ein Tor gekriegt, der Trainer zu mir gekommen, hat mir gegen Schienbein getreten, haben wir vorne keins gemacht, wir haben Abwehrangriffwechsel gemacht, hat der andere einen gegen Schienbein bekommen und nach dem Spiel saßen wir in der Kabine und konnten gucken, ob wir gewonnen oder verloren haben, weil so blau waren die Schienbeine. Ja, aber am Ende müssen wir auch sagen, wir haben damals mit GWD Minden die Klasse gehalten. So, und das war das große Ziel für diesen Verein. Ne? Hat er jetzt Unrecht mit dieser Art und Weise? Weiß ich nicht, aber wir waren erfolgreich und das muss immer passen zu der Gruppe, glaube ich. Und deswegen sage ich, authentische Führung ist, glaube ich, das Wichtigste. Und am Ende, irgendwann ist er auch gegangen und dann waren meine Schienbeine auch geheilt. Und ich habe auch was daraus gelernt. Nein.
Ich glaube, Jens, das Wichtigste bei Führungspersönlichkeiten ist, dass sie bereit sind, sich auch zu verändern. Ja, Praxisbeispiel, Heiner Brandt hat uns 1997 übernommen. Da war er da und die Mannschaft war da. Weil er wollte das, was wir jetzt gehört haben, lehrerhaft alles vorgeben. Ihr müsst um 10 im Bett sein und das und das und das. Und plötzlich hat er aber gemerkt, Mensch, da sind in der Trainingshalle ja ein paar Jungs, die beschäftigen sich mit der Sportart, die beschäftigen sich damit, was wir auf dem Handballfeld machen können. Und dann hat er angefangen, auch mal ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, die Leine zu lassen und hat gemerkt, da sind Jungs, die wollen sich weiterentwickeln selbst. Ich muss denen nicht alles vorgeben. Und das ist, glaube ich, eine Qualität einer Führungskraft, dass ich mal den einzelnen Spielern einfach Aufgaben gebe und einfach gucke, wie die damit umgehen. Und wenn die sich dann, und dann habe ich plötzlich ganz kreative Köpfe, die bereit sind, da auch Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu entwickeln. Und dann entwickelt sich eine ganz tolle Gemeinschaft. Und das hat Heiner Brandt auch immer gesagt, dass am Ende brauchte er im Endeffekt gar nichts mehr machen. Die Mannschaft hat alles geregelt, weil da waren unterschiedliche Spieler, die Aufgaben übernommen haben. Und er brauchte eigentlich nur noch so mehr oder weniger den Laden zusammenhalten. Und das ist dann eine Qualität einer Führungskraft, wenn ich bereit bin, Dinge abzugeben und die einfach mal machen zu lassen. Und das ist, glaube ich, dann auch der Grundstein auch für ein erfolgreiches Unternehmen oder eben auch für eine erfolgreiche Mannschaft.
Aber ihr wart natürlich auch unglaublich viele starke Persönlichkeiten damals, ne? Also gerade die Weltmeistermannschaft, Olli, also Blacky, du, Markus Bauer.
Ich war ja sogar einer der Jüngeren. Also klar hatten wir viele, viele Spieler, die viele Finals gespielt hatten, viel Erfahrung hatten. Aber das, was Blacky sagt, also Heiner Brandt und ich glaube, es hat ein Jahr gedauert, bis er mit mir mal zu zweiten Gespräch geführt hat. Also es war wirklich so, du kamst in eine Mannschaft rein und Heiner hat dann gesehen, okay, der Junge, der kann schon ein bisschen was, den könnte ich vielleicht gebrauchen. Aber bis du zu ihm eine Beziehung aufgebaut hast, hat ein bisschen gedauert. Aber wenn sie dann da war, ist genau das, was Blacky sagt, dass er eben auch gemerkt hat, wenn er einem Spieler vertrauen kann. Ich bin später sein Kapitän geworden, hätte ich niemals gedacht, weil am Anfang war die Aura nicht ganz so da, hatte ich das Gefühl. Aber ja, so wie Blacky sagt, und du musst die eben auch verändern können als Trainer und das über einen langen Zeitraum. Ich glaube, 2-3 Jahre erfolgreich zu sein, ist eine Sache. Aber wenn du dann über 10 Jahre Nationaltrainer bist und die Mannschaft dir immer noch folgt, weil du authentisch bist, weil du dich nicht verstellst. Also du kannst reingehen, kannst sagen, heute mache ich mal was anderes. Wenn das nicht authentisch ist, merkt es jeder in der Kabine. Also da diese Aura, und die hatte Heiner Inner. Und von daher, klar hatten wir viele Spieler, die Erfahrung hatten, aber im Endeffekt brauchst du trotzdem einen, der denn die Entscheidung trifft am Schluss. Und das ist halt der Trainer.
Du bist ja in deiner neuen Rolle als sportlicher Leiter ja auch leitender Angestellter jetzt. Gibt es etwas, was du vielleicht mit rübergenommen hast, implementiert hast von Trainern, die du erlebt hast, wie sie das Team geführt haben?
Ja, ich habe ja vieles erlebt, auch viele verschiedene Trainer und gute Sachen. Und ich versuche natürlich, die am meisten die guten Sachen mitzunehmen. Aber ich glaube, in meiner Rolle, wo ich jetzt sitze, ist das auch wichtig, dass man ein Vertrauen mit den Trainer einbaut. Und dass man, weil das ist ein einsamer Job, Trainer zu sein. Gewinnt die Mannschaft, dann ist das die Mannschaft schuld. Verliert man, ist das oft der Trainer schuld. Und ich glaube, das ist einsam. Und meine Aufgabe ist, das Beste aus dem Trainer rauszukriegen, sodass er das Gefühl hat, okay, er ist der Richtige auf der richtigen Stelle hier. Und ich glaube, das ist der Sache, was ich auch mitnehmen kann, weil ich selber Spieler war. Ich kenne das so ein bisschen und ich glaube, das ist ein Erfolg irgendwie.
Und du sagtest, ja, du hast dir Sachen mitgenommen, vielleicht von Trainern auch abgeguckt oder dich inspirieren lassen. Was kannst du da noch mal ein bisschen genauer?
Ja, aber also erstens ist es wichtig, dass der Trainer ist Trainer. Das heißt, er entscheidet genau, was wir spielen wollen. Das finde ich ist verdammt wichtig, dass wir in unserer Situation uns nicht einmischen, wie wir spielen sollen. Entweder hat man das Vertrauen an den Trainer oder man hat es nicht. Aber ich habe vieles gelernt von Trainern, die sehr ehrlich und direkt waren. Und das ist auch das, was der Trainer von mir erwarten kann. Wenn er irgendwas fragt, dann antworte ich ganz ehrlich. Dann kann er es gebrauchen oder nicht gebrauchen. Ja, das finde ich ist das, was ich am meisten mitgenommen habe.
Ja.
Macht das Sinn?
Ja, finde ich schon.
Ah, ja, aber du hast mich nur so ein bisschen angeguckt, als worüber redet er denn? Über Dumbo wieder? Oder?
Nein. Ja? Das war alles sehr logisch, was du da erzählt hast. Metz, gibt es Sachen, wo Erik dich inspiriert hat jetzt für deinen Job in der Chefrolle, so to say?
Well, I think that when we are scouting trainer for the different club, especially within when we talk about philosophy and strategy and culture and so on, I think the trainer most important is to be a leader now, and much more less about the technical experience and how we do things in daily day. You have to be much more of a leader because of the new generation coming into the handball court as well. We of course work a lot with youngsters from 16 to 21, 22, and then you have I can't remember the English word for that, the Mannschaftspflege. Was heißt das?
Mannschaftspflege.
So you need to be aware of that as a new coach, and that's definitely something I support our coach with. That is his first and foremost task, to really be that, and I have to comply him with assistant coaches to can do more of the technical issue, and you know, surround him with resources that really can comply that he is more of a leader, a manager, than just a trainer now.
Blacky, vielleicht du nochmal zum Thema sozusagen Entwicklung der Jugendlichen. Du bist schon so lange dabei, das hat mir Nils noch erzählt und mich nochmal daran erinnert, du hast Nils damals schon in der U17-Nationalmannschaft trainiert. Ne? Also das ist so, das war so vor fünf Jahren ungefähr, müsste das gewesen sein. Ne? Wie lange ist es her, U17 bei dir, Nils?
Wir haben
2008, 2008.
Ja, genau. So. Ja, nee, 2009 habe ich angefangen. Also
gute 15 Jahre.
2009, 2010 haben wir Europameisterschaft in Montenegro gehabt, glaube ich. Und ja, hatten auf jeden Fall eine schöne Zeit miteinander.
Worauf ich hinaus wollte, ist, inwieweit sich möglicherweise auch die Ansprache verändern musste, inwieweit du eine andere Ansprache an die Jungs und an die Mädels an den Tag legen musstest, Stichwort Generation Z. Wie haben sich auch die Jugendlichen, die Kids verändert? Was brauchen die möglicherweise auch für andere Dinge, die vor 15 Jahren noch nicht nötig waren?
Ja, war auch somit die größte Herausforderung für mich, muss ich sagen. Jetzt nicht in der Generation, aber das, was jetzt so, sag ich mal, die letzten fünf Jahre so passiert ist, auch was so die Einstellung, Erik hat es vorhin gesagt, wir hatten früher nur Handball. Also da gab es nichts anderes. Heute ist die E-Sports-Community ja fast größer wie die normale Sport-Community. Ja, also du hast ganz andere und viel mehr Ablenkungsmöglichkeiten. Jetzt habe ich das Glück, beim Handballverband Saar kommen zu mir Kinder, die haben Bock drauf, das zu machen. In den Vereinen höre ich aber immer wieder, dass es schwierig ist, überhaupt Kinder dafür zu begeistern, zu motivieren, auch dabei zu bleiben. Ja, wir haben es gerade vom Metz gehört, 22 Jahre haben die eine ganz tolle Entwicklung gemacht und plötzlich ist vorbei mit Handball. Aber das ist halt die zweite Sache. Wir haben ja nicht nur die Aufgabe, sie sportlich zu entwickeln, sondern auch für das normale Leben. Ja, und das kriegen die ja dann auch mit, dass nicht nur die sportliche Entwicklung, sondern sie sind dann auch bereit, einen normalen Job auszuführen, das normale Leben zu führen. Und das ist ja unsere zweite Aufgabe im Jugendbereich, das den Kindern auch mitzugeben. Und das versuche ich eben auch immer parallel laufen zu lassen zum Sportlichen. Aber ich muss sagen, es wird immer weniger Kinder zu finden, wenn wir nicht unsere Einstellung ändern, vielleicht mal Richtung dänisches System, dass wir den Sport und auch den Handball als gesellschaftliches Ereignis sehen und nicht nur zum Training gehen, trainieren und wieder nach Hause fahren, sondern wir sind da 3, 4, 5, 6 Stunden in der Halle. Ja, und die Kinder können zocken, können machen und tun. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade hier von dem dänischen System sehr viel und gut lernen können. Auch wenn die viel, viel weniger Einwohner haben, haben die eben diese andere Denkweise, die bei uns leider im Jugendbereich oftmals fehlt.
Sehr, sehr viele Kinder heutzutage in Dänemark, sie haben Eltern, wo sie irgendwann daran zweifeln, ob sie sie lieben. Sie sind überzeugt, dass sie ihre Leistung lieben. Und das heißt, wenn sie Fußball spielen, dann ist Vater da und guckt und das Kind schaut mehr zum Vater als zum Spielfeld. Und das heißt, dass wenn man erst die äußere Motivation und nicht die innere Motivation hat, dann hat man ein Problem, weil das spielt man für die anderen. Dazu kommt, dass sehr, sehr viele junge Menschen heutzutage, sie haben psychologische Herausforderungen. Und das ist manchmal so, dass das Selbstwertgefühl, in Dänemark unterscheiden wir zwischen Selbstvertrauen, ich bin gut, ich kann das, und das Selbstwertgefühl, ich bin jemand, den man lieben kann, ich bin okay, ich habe das Recht, hier zu sein und so weiter. Ich glaube, oder das glaube ich sogar für mich selbst als Assistenztrainer, das, was ich den jungen Spielern bei BSV geben kann, das ist so eine Art Vaterfigur. Jemand, der zeigt, der ihn, ich mag ihn und wir sprechen über andere Dinge und sie fühlen sich wohl in dem Sinne, statt nur auf die Leistung zu gucken. Und ich denke, bei den Jugendlichen, die 10, 11, 12, 13 Jahre ist, das ist ganz, ganz wichtig. Sie können zum Handball kommen, aber es geht nicht darum, dass jemand auf den Schienbein tretet oder sonst was oder ruft und schreit, sondern dass man ihn nimmt und sagt, ah, hier ist eine Person, wir sind sehr froh, dass du hier bist.
Eine Anmerkung habe ich und das zweite war dann mal, ich hatte mir Handball angeguckt in Düsseldorf, im Fußballstadion.
Und, bei der Euro, das Eröffnungsspiel.
Das Spiel, genau. Und mein Gedanke war, es gibt einen Schub. Also mein erster Gedanke war als ewiger Fußballer, das gibt hier einen Schub, das gibt den DRB, das gibt den Handballthema nochmal einen Schub, wo es gerade im Aufwind ist, was wir auch gerade in Deutschland haben. Ich war dann da vor Ort, habe mir das angeguckt und für mich war das dann kein Handball. Für mich war es kein Handball, für mich war es was Befremdliches, für mich war es der Wunsch, für mich war es persönlich der Wunsch, wieder zurück in die Halle zu gehen, nach Kiel zu gehen, ne? In die Halle, wo richtig Stimmung ist, wo es enger zusammen ist, wo die Leute anders sind, da waren natürlich viele Fans dabei, nicht nur Handballfans, sondern allgemein Fans dabei und meine Frage ist dann, wie habt ihr Profis das aufgenommen? Ist es was Positives, war es was Einmaliges, sollte das mal wiederholt werden, sollte das ausgebaut werden, weil mir fehlte dann der Unterschied zwischen Fußball und Handball, für mich fehlte der Flair vom Handball-Feeling zum Zuschauen. Das ist nur meine persönliche Einsicht.
Olli, du warst dabei, oder? Live vor Ort?
Ja, ich weiß auch, wie die Spieler es aufgenommen haben. Also bei der Nationalhymne hat jeder gesagt, Gänsehaut, das war unglaublich, weil du stehst da, du kannst es genießen. Im Spiel selber bist du als Spieler so im Fokus, dass du es gar nicht so richtig mitkriegst. Was passiert in so großen Stadien? die Zuschauer, die sind nicht mehr synchron. Also die einen jubeln da, die anderen klatschen da, aber du kriegst diese Atmosphäre nicht hin, wie zum Beispiel in der Köln Arena oder in den großen Arenen. Also ich finde es für ein Eröffnungsspiel gut, weil wir die Aufmerksamkeit brauchen. Also ich denke jetzt auch an Sponsoren und so weiter. Reichweite, das ist ja genau das, was wir im Handball brauchen. Im Fußball sind die Einschaltquoten so hoch, dann ist es egal. Aber im Handball, glaube ich, brauchst du ab und zu mal so ein Event. Als Eröffnungsspiel ja, nur in den Fußballstadien auf keinen Fall. Also da bin ich auch bei dir. Da fehlt mir dann auch das Flair und die Stimmung kommt, glaube ich, auch nicht so rüber.
Also mein erster Gedanke war genau deiner. Ich habe gesagt, ich bin aus dem Stadion rausgegangen, habe gesagt, das kann man mal machen, aber hat nichts mit unserer Sportart zu tun.
Na? Aber du darfst die Wirtschaftlichkeit natürlich auch nicht vergessen. Das ist ein Verband, klar, uns geht's gut. Oder auch wir als Bundesligisten, aber wir müssen ja gucken, wo kommt das Geld her. Die Spieler kriegen auch eine Prämie, wir müssen die Trainer bezahlen. Wir als DHB haben ja auch die ganzen Jugendmannschaften unten drunter. Deswegen auch dran denken, warum macht der DHB das? Nicht, um euch zu ärgern, sondern das ist ein wirtschaftlicher Gedanke auch dahinter.
Erste Sieben. Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.